Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Die unzertrennliche Einheit von Ritter und Schlachtross.
Und wenn ich unzertrennlich sage, meine ich das wirklich so. Das war keine Reiter-Pferd-Kombination, wie wir sie heute kennen. Das war eine Kampfeinheit, die über Jahre zusammengewachsen ist.
Was mich dabei am meisten beeindruckt, diese Pferde waren ja eigentlich Fluchttiere. Und trotzdem haben sie gelernt, mitten ins Schlachtgetümmel zu galoppieren.
Das ist der Kern der ganzen Sache. Stell dir vor, du musst einem Tier, dessen natürlicher Instinkt ihm sagt, renn weg, wenn's gefährlich wird, beibringen, genau das Gegenteil zu tun. Da reden wir von mehreren Jahren intensivem Training. Schätzungen gehen von 2 bis 4 Jahren aus. Und das begann schon, wenn das Pferd selbst erst 3, 4 Jahre alt war.
Mehrere Jahre. Das ist ja fast so lang wie manche Berufsausbildung heute.
Und entsprechend teuer. Ein echtes Schlachtross, also ein Destrier, das war die Crème de la Crème, kostete ein kleines Vermögen. Wahrscheinlich ein Vielfaches dessen, was ein einfacher Bauer im Jahr verdiente.
Das erklärt auch, warum nicht jeder Ritter automatisch so ein Pferd hatte. Es gab ja verschiedene Typen. Der Destrier war quasi das Premium-Modell für Turniere und große Schlachten. Dann gab es den Courser, schneller und wendiger, für schnelle Gefechte und längere Feldzüge.
Ja, und der war tatsächlich im Gefecht oft beliebter. Nicht ganz so massig, dafür ausdauernder.
Und dann noch der Roundsea als Allzweckpferd. Für knappen oder ärmere Ritter, die sich keinen Destrier leisten konnten.
Aber egal welcher Typ, das Training war brutal anspruchsvoll. Diese Pferde lernten nicht nur geradeaus zu galoppieren, sie mussten sich seitwärts bewegen können, rückwärts, blitzschnelle Wendungen machen. Alles, damit der Ritter seinem Gegner immer zugewandt blieb.
Das war ja der taktische Vorteil zu Pferd. Du sitzt da oben, hast Reichweite, hast Überblick. Aber nur, wenn dein Pferd mitmacht. Ein Fußsoldat konnte sich um dich herum bewegen. Und wenn dein Pferd nicht reagiert?
Dann bist du erledigt, genau. Der Ritter musste Schild und Lanze führen, da konnte er nicht auch noch mit beiden Händen die Zügel bearbeiten.
Also musste das Pferd auf minimale Signale reagieren. Gewichtsverlagerung, Schenkeldruck.
Feinstes Zusammenspiel. Und das ist interessant. Diese Grundlagen, also, wie soll ich sagen, diese Seitwärtsarbeit, Schulter herein und so, die Grundlagen davon findest du in der späteren klassischen Reitkunst wieder.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ist da wirklich ein direkter Zusammenhang?
Bei den Grundmanövern ja. Die haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. Allerdings, und da muss man vorsichtig sein, die spektakulären Sprünge, Levade und Capriole, die man heute in der spanischen Hofreitschule sieht, die kamen erst später. Renaissance, Barock. Das mittelalterliche Training war pragmatischer, effektiver, weniger Show.
Macht Sinn. Im echten Kampf brauchst du keine elegante Figur. Du brauchst ein Pferd, das nicht durchdreht, wenn neben ihm jemand mit dem Schwert rumfuchtelt.
Genau das war der Punkt. Die Gewöhnung an Kampflärm, an Waffenbewegungen, an, naja, Chaos. Das Training beinhaltete schrittweise Exposition. Erst leise Geräusche, dann lauter. Erst sanfte Berührungen mit der Lanze, dann echte Kampfsimulation.
Und die verschiedenen Pferde?
Wichtig, die hatten sehr unterschiedliche Stärken. Der Destrier war vielleicht 140 bis 160 Zentimeter groß, also gar nicht so riesig, wie man denkt, aber unglaublich muskulös. Kurzer Rücken, starke Knochen, kraftvolle Hinterhand für explosive Manöver.
Das ist ja interessant. Also keine Kaltblutriesen, wie man sich das oft vorstellt.
Nein, eher denk an einen kompakten Athleten. Kraft und Wendigkeit kombiniert. Der Courser war dann schlanker, eleganter, perfekt für längere Feldzüge, wo Ausdauer wichtiger war als pure Durchschlagskraft.
Das heißt, ein Ritter hatte idealerweise mehrere Pferde dabei?
Wenn er es sich leisten konnte, absolut. Den Destrier für die große Schlacht, einen Courser für Gefechte unterwegs, Rouncies für den Alltag und Sumpter als Packpferde. Das war ein ganzer Stall auf Beinen.
Und dafür brauchte man Personal, Futter, Pflege. Kein Wunder, dass Ritter so teuer waren in der Unterhaltung.
Das Pferd war oft wertvoller als die Rüstung. Und das will was heißen.
Was mich noch interessiert, diese Bewegungen auf dem Schlachtfeld. Wie muss man sich das vorstellen? Der Ritter gibt ein Signal und das Pferd...
Und das Pferd reagiert sofort. Sagen wir, ein Fußsoldat versucht, sich von der Seite anzuschleichen. Der Ritter verlagert sein Gewicht, minimaler Schenkeldruck und das Pferd dreht sich in Sekundenbruchteilen. Der Ritter bleibt frontal zum Gegner. Schild schützt, Lanze kann angreifen.
Und dabei nutzt er die Höhe aus. Von oben nach unten schlagen ist immer im Vorteil.
Die Reichweite. Mit einer Lanze vom Pferderücken hast du einen enormen Radius. Fußsoldaten mussten erstmal an dich rankommen und das Pferd konnte zurückweichen, ausweichen, neu positionieren.
Vorwärts in den Angriff, seitwärts ausweichen, rückwärts Distanz schaffen.
Genau, und immer den Feind im Blick, das war die Kunst. Diese Pferde wurden trainiert, Bedrohungen zu erkennen und die Position anzupassen, um Gelegenheiten zu ergreifen.
Fast wie ein Tanz. Ein tödlicher Tanz.
Und einer, der nur funktioniert hat, wenn Ritter und Pferd wirklich eine Einheit waren. Nicht nur technisch, auch emotional. Aber dazu kommen wir noch.
Und damit wird's richtig spannend. Das Waffentraining zu Pferd. Denn die Bewegungen allein bringen ja nichts, wenn der Ritter nicht auch kämpfen kann.
Und das war eine Kunst für sich. Das Pferd zu steuern ist eine Sache. Aber gleichzeitig eine 3 bis 4 Meter lange Lanze zu führen?
Absolut. Das erfordert eine komplett andere Technik als zu Fuß. Die berühmte Couched Lance-Technik, bei der die Lanze unter dem Arm eingeklemmt wurde.
Kannst du das genauer erklären?
Die Lanze wurde horizontal gehalten, fest unter dem Arm eingeklemmt, gegen den Körper gepresst. Der Ellbogen hoch, die Lanze ragt vorne über das Pferd hinaus. Und dann nutzt du nicht deine Armkraft, du nutzt die gesamte Masse von Pferd und Reiter für den Stoß.
Das ist der entscheidende Punkt. Ein Fußsoldat mit Speer hat nur seine eigene Kraft. Ein Ritter im vollen Galopp, der hat mehrere hundert Kilo hinter sich.
Und wir haben dafür eine fantastische historische Quelle. Den Teppich von Bayeux. Der zeigt die Schlacht von Hastings von 1066. Also normannische Reiter gegen angelsächsische Fußkämpfer. Fast 70 Meter lang, gut 200 Pferde und Maultiere dargestellt.
Und das Interessante ist, da sieht man den Übergang, manche Reiter halten die Lanze noch über Kopf zum Werfen, andere haben sie schon unter dem Arm eingeklemmt. Die Technik war damals im Wandel.
Die Lanze war auch nicht darauf ausgelegt, ewig zu halten. Beim Aufprall brach sie oft. Deshalb hatten Ritter Ersatzlanzen dabei. Und nach dem ersten Zusammenstoß wechselten sie zur...
Genau, zur Sekundärwaffe. Schwert, Streitaxt, was auch immer.
Aber bevor wir zu den Schwertern kommen, die Speere. Die waren vielseitiger als Lanzen. Kürzer, leichter, primär zum Stechen. Werfen war eher was für leichte Reiterei.
Stechen aus der Nähe, das war Standard. Werfen eher bei leichter Reiterei, im Notfall als Ersatzlanze. Mehrere Funktionen, eine Waffe.
Die Flexibilität war enorm. Gerade in chaotischen Gefechten, wo eine lange Lanze schnell zum Hindernis wird.
Und all das musste das Pferd mitmachen. Die Bewegungen, das Gewicht, die Erschütterungen beim Lanzenangriff.
Wie wir vorhin schon angesprochen haben, das Desensibilisierungstraining war brutal wichtig. Die Pferde mussten das alles aushalten können. Von den ersten sanften Berührungen bis zum vollständigen Kampfchaos.
Blut, schreiende Menschen, klirrende Waffen direkt neben dem Ohr. Ein normales Pferd würde durchdrehen.
Deswegen dauerte das Training Jahre. Das Pferd musste lernen, ruhig und fokussiert zu bleiben, selbst wenn neben ihm alles zusammenbricht. Nur so konnte der Ritter sich auf den Kampf konzentrieren, statt auf sein panisches Tier.
Kommen wir nun zu den Schwertern. Da wird's taktisch richtig interessant.
Das Schwert vom Pferderücken zu führen ist...
Ja, das ist strategisch völlig anders als zu Fuß. Du hast den Höhenvorteil, du schlägst von oben nach unten. Aber du musst auch aufpassen, dass du dein eigenes Pferd nicht triffst.
Historische Abhandlungen beschreiben verschiedene Schlagtechniken. Das Ziel war immer Überraschung und Vielseitigkeit. Der Gegner sollte nie wissen, woher der nächste Schlag kommt.
Ein ausholender Bogen von der einen Seite, dann plötzlich ein Stich von der anderen. Schnelle Wechsel, unvorhersehbar. Dazu der Schild zur Deckung.
Und dann gibt's da diese eine Technik, die mich total fasziniert. Der Mordschlag. Hast du dich damit beschäftigt?
Oh ja, der Mordschlag ist, wie soll ich das beschreiben? Du greifst das Schwert an der Klinge und benutzt den Knauf wie einen Streitkolben.
Das klingt erstmal völlig verrückt. Warum sollte man sein Schwert umdrehen?
Gegen Plattenrüstung. Im 14., 15. Jahrhundert wurde die Rüstung so gut, dass normale Schwerthiebe quasi wirkungslos waren. Du konntest den Stahl nicht durchschneiden. Also brauchtest du stumpfe Gewalt.
Und der Knauf ist schwerer als die Klingenspitze. Mehr Masse, mehr Wucht. Gezielt auf den Helm oder die Gelenke. Da konnte man auch durch Rüstung Wirkung erzielen.
Die Technik kommt aus der deutschen Fechttradition. Du packst das Schwert mit beiden Händen an der Klinge, drehst es quasi um und dann...
Und dann holst du aus, wie mit einem Hammer. Das ist so clever. Das Schwert wird zur Allzweckwaffe.
Aus der Position konntest du auch ringen, Bein stellen, die Waffe aus der Hand reißen, gehört aber alles zum gepanzerten Fußkampf.
Was mich dabei beeindruckt, der Mordschlag ist ja wirklich für den gepanzerten Fußkampf gedacht. Zu Pferd hat man dann eher die Lanze genutzt oder normale Hiebe.
Richtig, der Fußkampf war was anderes. Zu Pferd ging's eher um Gleichgewicht und Timing mit Lanze oder Schwert. Da greifen auch alle Trainingsaspekte ineinander. Die Pferdeausbildung, die Waffenführung.
Apropos Schild. Der wird oft unterschätzt. Nicht nur Verteidigung, oder?
Auf keinen Fall. Der Schild war auch Offensivwaffe. Du konntest damit blocken, aber auch zuschlagen, wegstoßen, den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen.
Und vom Pferd herab hast du wieder diesen Winkel von oben. Ein Schildstoß nach unten auf einen Fußsoldaten, der geht zu Boden.
Das gesamte Arsenal, Lanze, Speer, Schwert, Schild, musste fließend wechseln können. Je nach Situation die richtige Waffe, die richtige Technik.
Und das Pferd mittendrin, das all das mitmacht, ohne in Panik zu verfallen. Das ist die wahre Leistung dieser Kampfeinheit. Wir kommen nun zu einem Aspekt, der mich persönlich am meisten berührt. Die emotionale Seite dieser Beziehung.
Und das ist kein romantischer Mythos. Wenn du dir überlegst, wie viel Zeit Ritter und Pferd miteinander verbracht haben, das waren Jahre, nicht Wochen, nicht Monate.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das jahrelange Training, das wir besprochen haben, das schweißt zusammen. Jeden Tag gemeinsam Übungen, Manöver, Kampfsimulationen. Da entsteht eine Verbindung.
Und vergiss nicht den Knappen. Der war quasi der persönliche Betreuer des Pferdes. Die Bezeichnung Destrier kommt ja von lateinisch Dextrarius, der Rechte. Das wird heute oft so gedeutet, dass der Knappe das Schlachtross als Handpferd auf der rechten Seite führte. In mittelalterlichen Quellen steht das aber nirgends direkt.
Die rechte Seite. Warum genau diese?
Das ist zumindest eine verbreitete Erklärung. Der Knappe ging rechts, führte das Pferd mit der rechten Hand. Möglicherweise blieb so die linke Seite, die Schildseite, des Ritters frei. Historisch belegt ist das allerdings nicht.
Ob historisch belegt oder nicht. Die Logik dahinter ist jedenfalls nachvollziehbar. Und der Knappe hat sich dann auch um die tägliche Pflege gekümmert?
Füttern, striegeln, die Hufe kontrollieren. Das Schlachtross wurde nur für Training und Kampf gesattelt. Auf Märschen ritt der Ritter ein einfacheres Pferd und der Knappe führte den Destrier nebenher. Das wertvolle Tier sollte geschont werden.
Ein wohlhabender Ritter hatte oft mehrere Pferde. Idealerweise das Schlachtross, ein Reisepferd und eins für den Knappen. Je nach Vermögen konnte das variieren. Das war ein ganzer Betrieb.
Und stell dir vor, was das bedeutet. Täglich mit demselben Tier arbeiten, es pflegen, seine Stimmungen kennenlernen, wann es nervös ist, wann es müde.
Oder wann es Angst hat. Das merkst du irgendwann instinktiv.
Und das Pferd lernt genauso. Es erkennt die Stimme seines Reiters, seine Bewegungen, seine Anspannung. Da wächst gegenseitiges Vertrauen.
Das ist vergleichbar mit heutigen Mensch-Tier-Beziehungen. Reiter heute, die mit ihren Pferden arbeiten, die beschreiben das ganz ähnlich.
Die Quellen zeigen auch, dass Ritter sich oft mit der Kraft und Schönheit ihrer Pferde identifiziert haben. Das war nicht nur ein Transportmittel oder eine Waffe. Das war, fast ein Teil der eigenen Identität.
Und Statussymbol natürlich. Ein prächtiges Schlachtross sagte viel über den Ritter aus. Aber hinter diesem Status steckte eben echte Verbundenheit.
Die historischen Quellen sprechen davon, dass Ritter trotz ihrer Kampffähigkeiten auch eine menschliche, fürsorgliche Seite hatten. Sie pflegten ihre tierischen Gefährten, kümmerten sich um sie.
Das widerspricht ja diesem Bild vom gefühllosen Krieger. Ritter waren Individuen mit echten Bindungen.
In mittelalterlichen Epen werden Pferde oft mit eigenen Namen genannt. Weiland Tief zum Beispiel, das Pferd von Roland im Rolandslied. Oder Bayer, das legendäre Ross, das vier Brüder gleichzeitig tragen konnte.
Die hatten Namen, Persönlichkeiten in den Geschichten.
Genau, sie wurden als Individuen dargestellt, nicht als austauschbare Tiere. Das sagt viel über die Wertschätzung.
Und wenn man bedenkt, wie wertvoll diese Pferde waren, wirtschaftlich gesehen ein Vermögen, dann macht es Sinn, dass der Verlust eines Schlachtrosses auch emotional hart traf.
Da ging nicht nur Geld verloren, da ging ein Gefährte verloren, mit dem man Jahre verbracht hatte. Im Kampf, im Training, auf endlosen Märschen.
Oh, das macht die ganze Sache so viel menschlicher. Hinter all der Kampftechnik und dem Waffengerassel stecken echte Beziehungen.
Und diese Bindung war nicht nur schön, sie war überlebenswichtig. Ein Pferd, das seinem Reiter nicht vertraut, reagiert im Kampf falsch. Dann sind beide in Gefahr.
Also ging es nicht nur um Sentimentalität. Das Vertrauen musste da sein, damit die ganze Kampfeinheit funktioniert.
Das Pferd musste wissen, mein Reiter bringt mich nicht in unnötige Gefahr. Und der Ritter musste wissen, mein Pferd bleibt ruhig, wenn es darauf ankommt.
Das ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Ohne Worte, aber bindend.
Und deshalb ist dieses Zusammenspiel auf dem Schlachtfeld so faszinierend. Zwei Lebewesen, die in Perfektion zusammenarbeiten, weil sie einander kennen und vertrauen.
Heute wird berittener Kampf ja auch nachgestellt, in Turnieren, bei Reenactment-Veranstaltungen. Die Leute, die das machen, bestätigen das immer wieder.
Was mich dabei beeindruckt ist,
ja, dass moderne Reiter dieselben Grundprinzipien beschreiben. Die Kommunikation über minimale Signale, das jahrelange Aufbauen von Vertrauen.
Die Techniken haben sich verfeinert, aber das Fundament ist geblieben. Mensch und Pferd als Partner.
Es ist eigentlich tröstlich. Diese Verbindung zwischen Menschen und Tieren, die gibt es seit Jahrhunderten. Und sie funktioniert nach denselben Prinzipien.
Die mittelalterlichen Ritter haben uns da etwas hinterlassen, das über Kampftechnik hinausgeht. Ein Verständnis davon, was möglich ist, wenn zwei Lebewesen zusammenarbeiten.
Und das bereichert unser Bild von dieser Zeit enorm. Ritter waren nicht nur gepanzerte Krieger mit Schwertern und Streitäxten. Sie waren Menschen, die ihre Pferde geschätzt und gepflegt haben.
Diese emotionale Verbindung bietet wirklich einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit. Sie zeigt die menschliche Seite hinter all der Kriegsführung.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Welt von Ritter und Schlachtross angekommen.
Es war mir ein Vergnügen, dieses faszinierende Kapitel der Geschichte mit dir zu erkunden, Carmen.
Mir auch. Wenn euch das Thema gefallen hat, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur ein umfangreiches Sortiment rund um Mittelalter und Geschichte, sondern auch im Blog viele weitere spannende Artikel für alle, die sich für diese Epoche interessieren.
Schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.